Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Punk war das Brennende der Bewegung, die neue deutsche Welle, der kühle, elegante Rand. Ohne erst große Ansprüche aufzustellen, wurden schnelle, zielsichere Würfe gelandet. Jeder Tag goss ein Füllhorn neuer Ideen und Inspirationen aus. Die Luft gelierte regelrecht vor Experimentalfreude, und das nicht nur musikalisch. Und wenn man sich in den Hauptquartieren in Düsseldorf, Ratinger Hof, Hamburg, Marktstube und Berlin SU36 bewegte, war klar, dass wir kurz davor standen, die Weltherrschaft zu übernehmen.
Ja, das schreibt der 1957 in Graz geborene Schriftsteller Peter Glaser in einem neuen Bild- und Aufsatzband, der rückblickend noch einmal die wilden 80er Jahre des bundesdeutschen Musik-Undergrounds würdigt. Und man hört es schon in Glasers selbstbewusster Bilanz. In der neuen Chronik Geschichte wird gemacht. Da geht es um die große westdeutsche Jugendrevolte des Punk und des New Wave. Herausgegeben haben das Buch Edmund Labonte und Xao Sefcek. Beides, wenn man das so sagen darf, selbst zwei Veteranen der rheinischen Punk-Szene damals. Und mit dem Mitherausgeber Xao Sefcek habe ich kurz vor dieser Sendung über den neuen Bild- und Aufsatzband Geschichte wird gemacht gesprochen. Und als erstes habe ich Sefcek im Interview gefragt, warum eigentlich ausgerechnet die relativ kleine Stadt Düsseldorf damals, also Ende der 70er Jahre, Mitte der 80er Jahre, so wichtig für die Punk- und Underground-Szene war.
Düsseldorf war aus dem Grund interessant, weil es sich dort einfach abspielte, weil dort die Kunstakademie war, weil dort die interessantesten Bands waren, die interessantesten Menschen und die interessantesten Medien und die besten Möglichkeiten und natürlich ein Kristallisationszentrum, wo sich alles traf, eben damals der Ratinger Hof in der Ratinger Straße.
Gab es denn eigentlich nicht andere Locations noch in der Stadt? Also warum der Ratinger Hof?
Es gab noch andere Locations, aber entweder hatten die nicht so lange auf oder man durfte nicht so lange Musik machen oder es gab keine Tanzfläche. Oder es war auch ein Publikum dort, das man vielleicht zum Teil nicht so gut fand. Das waren dann mit Schulschwänzern und so wollte man es jetzt nicht unbedingt teilen.
Sie haben jetzt zusammen mit Edmund Labonte diesen Bildband herausgegeben. Da sind auch viele Aufsätze drin von Zeitzeugen und von Musikexperten, sage ich mal. Aber mindestens so beeindruckend wie die Texte, fand ich, sind ja die Fotos von Richard Gleim, Künstlername AG. Ist es eigentlich so, dass die Fotos, die ja anscheinend teilweise noch gar nicht veröffentlicht wurden, dass die so der Auslöser für dieses Buch waren? Dass Sie sich gesagt haben, die müssen endlich mal zugänglich gemacht werden?
Da gibt es mehrere Auslöser. Es gab ja schon mal von R.G. Gleim den guten Abzug, wo er auf der Documenta Anfang der 80er realisiert hat. Das waren vielleicht so an die 100 Fotos. Der ist aber natürlich ganz schnell vergriffen gewesen und kostet heute dreistellige Preise im Netz. Das war ein Aspekt, dass man sagt, das gibt's nicht mehr, wie kann man das wieder zugänglich machen? Der zweite Aspekt war, dass man gesagt hat, die Fotos sind einfach als Zeitdokument eines einzelnen Fotografen wirklich unik. Und das dritte ist natürlich, R.G. Gleim ist Richie, knapp 80, also der Wert geht stramm auf die 80 zu und zwar ganz klar aus einer Richtung. Da haben wir gedacht, der weiß, wenn man es jetzt nicht macht, was nachher passiert. Also haben wir gedacht, dann wären wir aktiv, Edmund und ich, und dann haben wir das gemacht.
Also diese Fotos finde ich, Ihr Freund Peter Glaser, der beschreibt das in dem Band so, das wären so unprätentiöse Augenblicksschnapsschürze, die sozusagen diese Präsenz in diesem Augenblick unglaublich gut wiedergeben. Erzählen Sie doch mal, was ist denn dieser Richard Gleim, R.G., was ist das für ein Typ?
Der Richie heißt der Richard, heißt der Richie, R.G. ist eigentlich nur die Abkürzung. Der hatte einen Vorteil. Beim Film sagt man Unsichtbarkeit der Produktionsmittel. Das heißt, er war weder ein Hippie noch war, für einen Punk wäre er zu nah an der Sache dran gewesen. Wenn er jetzt ein Hippie gewesen wäre, hätte man ihn nicht respektiert und vor allem auch nicht akzeptiert. Er war so völlig neutral. Er war der neutrale Beobachter, den man dann auch vergessen hat. Und das macht wahrscheinlich die Faszination aus. Man hat teilweise, vor allem bei den Live-Fotos oder so, vergessen, dass da jemand fotografiert und meine Güte, egal. Und bei den gestellten Fotos hat man gewusst, man kann ihm vertrauen, er bringt einen immer so, wie man es eigentlich sich selbst gerne sieht und nicht wie er als Fotograf es möchte. Das heißt, er hat sich in seiner Fotografen-Eitelkeit total zurückgenommen. Das hat ihn Wohltuend von allen anderen dieser Zeit unterschieden.
Es gibt und gab ja schon so einige Rückblicke auf diese Phase des Punk der 80er Jahre. Also 2001 erschien vor allem Jürgen Teipels Interviewbuch »Verschwende deine Jugend«. 2002 gab es diese große Ausstellung in der Düsseldorfer Kunsthalle »Zurück zum Beton«. Warum jetzt nochmal so ein?
Könnte natürlich jetzt sarkastisch sein und mit Karl Valentin antworten. Dazu ist bereits alles gesagt, aber noch nicht von allen. Aber es ist natürlich auch so, die Kombination mit den Fotos, die Fotos sind zum Teil unveröffentlicht, noch nicht bekannt, sehr viele hat er schon veröffentlicht, sind aber nur in einem kleinen Kreis zugänglich. Die 80er erleben auch jetzt, sage ich jetzt mal, ein Revival bei einer ganz jungen Generation, die sich plötzlich darauf bezieht, sowohl was die Musik betrifft, was die Mode betrifft, aber auch was die Haltung betrifft. Auch zum Teil, was die Anti-Haltung betrifft. Gucken Sie sich die Demos jetzt an, der Kids am Freitag. Das hat sehr viel mit den, sage ich jetzt mal, Demonstrationen oder der Haltung gegen eine politische Ausrichtung, die sogenannte damalige geistig-moralische Erneuerung, die sich nur in Richtung 50er Jahre erneuerte. Das hat schon durchaus damit zu tun. Das heißt, hier sieht man auch so eine, na, ich würde nicht sagen so eine Renaissance, aber zumindest eine Inkarnation. Und das macht noch einen Aspekt aus, dass das, glaube ich, wieder spannend ist. Und das wird in einzelnen Büchern, die viel mehr Teilaspekte behandeln, vielleicht nicht so evident. Jürgen Teipels Buch ist natürlich außergewöhnlich und ragt heraus, aber es ist ein reines Textbuch. Und es bietet dir nicht die Möglichkeit, sozusagen zu gucken, wie war das denn sinnlich? Was habe ich denn gesehen? Wie sahen die Jungs, über die Teipel schreibt, denn im Alltag, in ihrer Betätigung, in ihrer Arbeit und ihrer Kunst denn aus?
Sie bezeichnen in diesem Buch im Vorwort ja Punk und diese neue deutsche Wellebewegung sogar als die wesentlichste Kulturrevolution seit Dada. Das klingt toll und sehr heroisch, aber erklären Sie doch mal, warum war das so wesentlich? Was war so anders? Was war so revolutionär?
Ja, Kulturrevolution muss man doch auch ein bisschen relativieren. Die bildende Kunst hat das natürlich mehrfach gehabt. Die hat den Dada gehabt, die hat den Fluxus gehabt und die Happenings in den 60ern, die Performance in den 70er Jahren. Die Musik hatte diese Metamorphose nie wirklich durchgemacht. Vor allem die Popmusik, diesen Zug immer völlig verpasst. Und Punk war die erste Phase, wo sie das richtig durchexerziert hat, und zwar sowohl in ihrer reinen musikalischen Ausdruck als auch in ihrer über das Musikalische und parallel zum Musikalischen in der Semiotik dazu.
Und die 68er, die ja eigentlich auch noch dazwischen waren, warum sind die für Sie dann nicht so entscheidend kulturell?
Die waren sicher politisch nicht uninteressant, aber kulturell haben sie mit Ausnahme vielleicht der neuen Frankfurter Schule, Gernhardt, Wächter, Knorr und Konsorten, nicht sehr viel beigetragen. Musikalisch war das eigentlich auch die Mode von vorgestern, die man aufgetragen hat. Oder es war im besten Fall, sage ich jetzt mal, eine mittelmäßige Kopie dessen, was man aus Amerika und England schon nicht mehr hören wollte. Insofern war das eigentlich lauwarmer Löwenzahntee. Da war natürlich der Punk ganz anders. Der hat einfach das Rock'n'Roll-Prinzip genommen, aber einfach vom Kopf gestellt und gesagt, Einleitung, Mitte, Schluss, drei Akkorde, aber die Reihenfolge und wie wir sie bringen und welchen Sound und in welcher Verkleidung, das ist Kackbibi-Schnurz.
Was mir an den diversen Fotos in dem Band Geschichte wird gemacht noch aufgefallen ist, da sieht man überraschend viel Frauen auf den Fotos. Und ich meine, bei Punk und Neue Deutsche Welle, diese harte Musik, auch dieses harte Outfit, dieser martialische Gestus, ne, Springerstiefel, kurze Haare, Lederjacke, würde man jetzt nicht unbedingt darauf kommen, dass es eine besonders frauenfreundliche Szene war. War sie aber anscheinend.
Ja, beim Punk wurde ja auch das androgyne Moment sehr stark betont. Es gab hier genug Männer auch in Bands, die nannten sich Mary Lou und so weiter. Eine Band hieß Charlie's Girls. Wurde auch mit den Geschlechterrollen neu gespielt. Die Frauen gaben sich männlich-martialisch und die Männer schminkten sich oder zogen, sage ich jetzt mal, Strapse oder so irgendwas. Man kennt die Fotos. Das hatte auch mit dem Spiel, mit den Geschlechterrollen zu tun, das ja schon mit Bowie und so begonnen hat, der übrigens auch aus dem Grund auch immer akzeptiert war. Aus dem Grund sieht man auch zum Beispiel bei den Bands auch zum ersten Mal nicht nur Sängerinnen, sondern auch jede Menge Musikerinnen. Bass, Schlagzeug, Saxophon, natürlich sangen sie auch. Sie wurden, wenn sie gut waren, auch akzeptiert. Ich sage jetzt mal, es war sicher ein Stück auf dem Weg zur Frauenbefreiung, zur Frauenbewegung, war sicher auch im Punk begründet.
Was auch in mehreren Aufsätzen dann allerdings anklingt, ist, dass, ja, das ist diese Traurigkeit darüber, dass eigentlich Punk tot ist, dass es inzwischen kommerzialisiert ist, dass es inzwischen musealisiert ist. Katja Kuhlmann sagt zum Beispiel, bei CDU-Parteitagen, da wird jetzt auf die Hits der Toten Hosen getanzt, zum Beispiel.
Ja, das kann dir immer passieren. Ne? Du musst Künstler und Kunstwerk trennen. Sowas musst du immer einkalkulieren. Da musst du dein Kunstwerk letztlich oder dein Werk auch drüber stehen. Punk ist ja nicht tot. Er muss nur nachts zweimal Pipi.
Soweit die Einschätzung von Xau Sefcek im Interview kurz vor dieser Sendung. Wir sprachen darin über das von ihm und Edmund Labonté herausgegebene Buch »Geschichte wird gemacht, deutscher Underground in den 80ern«. Ein Band mit vielen sehr sehenswerten Fotos von Richard Richie Gleim oder RG, wie seine Freunde ihn nennen. Außerdem gibt es auch noch Aufsätze von Zeitzeugen und Musikexperten darin zu lesen. Publiziert wurde der Bildband, dem übrigens auch eine CD beiliegt, im Münchner Heine Verlag. 244 Seiten kosten 30 €.